Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute mit euch in unserem zweiten Teil unserer Predigtreihe über Jesus und Josef weiterzumachen. Wir haben heute vor uns, dass wir nach einem letztmaligen Überblick anfangen werden, in die einzelnen Verse zu gehen. Und die Verse, die wir uns heute als Start zu diesem Abschnitt im ersten Buch Mose anschauen wollen, finden wir in Kapitel 37, ihr dürft es gerne aufschlagen, 1. Mose Kapitel 37. Und heute wollen wir uns die Verse 1 bis 4 anschauen und sehen, was Gott uns hier über das Evangelium und seinen Sohn erklärt und vorbereitet, wie er es sich ausgedacht und wunderbar geführt hat. Ich möchte die Verse einmal vorlesen und dann beten. 1. Mose 37, Vers 1 bis 4. Dort heißt es im Wort Gottes: Und Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater als Fremder geweilt hatte, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde mit seinen Brüdern. Und er war als Knabe bei den Söhnen Biljas und bei den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef brachte ihre üble Nachrede vor ihren Vater. Und Israel lebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm ein langes Ärmelkleid. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Ihr dürft gerne einmal aufstehen zum Gebet. Jesus, ich danke dir für diese Verse, diese Worte. Danke, dass wir gleich gemeinsam an der Bibel feststellen dürfen, wer und wie du bist. Genauso auch, wer wir sind und wer die Menschen sind, wo du von Anfang an dir vorgenommen hast, trotzdem mit ihnen Geschichte zu schreiben. Und wie du uns auch hier zeigen möchtest, was du in deinem Sohn Jesus Christus gemacht und vollbracht hast. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, jetzt beim Erklären, beim Zuhören, das, was wir brauchen. Rede bitte du zu uns. Amen. Ich muss kurz gestehen, dass man kann eine unterschiedliche Stimmung haben, wenn man nach vorne geht. Und meine heute ist irgendwie aufgewühlt und emotional. Das hängt auch ein bisschen mit den, also es ist keine ungute Aufgewühltheit, aber es hängt auch ein bisschen mit euren Zeugnissen zusammen, also der Schönheit darin, aber auch weil in der Einleitung und in ein paar Aspekten dieser Predigt einfach ein paar Bezüge vorhanden sind, wo wir einfach feststellen, wie Gott ist und was er machen kann. Sorry, ich habe echt so probiert, mich zusammenzureißen. Ich habe die Predigt genannt, also das ist jetzt ein längerer Titel, weil es auch den Inhalt gibt, Josef und Jesus, der geliebte und auserwählte Sohn, Gottes Hoffnung für zerbrochene Familien. Okay. Einer der schönsten und herausforderndsten Orte, an dem wir Menschen uns befinden können und der unseren Alltag prägt, ist die Familie. Wir erleben in unseren Familien auf der einen Seite unglaublich viele schöne Momente, aber auf der anderen Seite ist die Familie auch der Ort, an dem vermutlich die meisten Herausforderungen vorhanden sind und genauso auch unglaublich viel Arbeit, also notwendig ist, um das ganze Ding am Laufen zu halten. Arbeit sowohl äußerlich, finanzielle Versorgung, Ordnung im Haus, Kochen, Aufräumen, Kinder fertig machen, anziehen, beibringen, aber auch genauso Arbeit im Sinne von Ordnung schaffen miteinander, Vergebung zusprechen, auf das Evangelium hinweisen. All diese Aspekte prägen uns in keinem Ort in unserem Leben so stark wie letztendlich in der Familie. Und wir erleben diese Spannung zwischen so viel Freude, die Gott da hineingelegt und geschaffen hat, aber auch genauso wie ganz, ganz viel Leid, Streit und Sorgen, eben auch mit dem Thema Familie. Das ist auch nicht oft, dass man mich lauter machen muss. mit der Familie zusammenhängen. Wir sind an so einem engen Mordort miteinander, wo wir merken, dass man einfach keine Maske aufsetzen kann. Ich kann hier sonntags reinlaufen, ich kann in gewisser Weise verschleiern, wie meine Woche war, und ich meine, es ist auch gut, dass man uns nicht alles ansieht und anmerkt, aber in kurzen Begegnungen miteinander sehe und finde ich nicht immer den Kern eines Menschen, in der Familie schon. In der Familie kann ich keine Maske aufsetzen und die Leute sehen einfach, wie ich bin. Mit den guten Sachen, mit dem, wo ich der Familie Freude bereite, aber genauso mit den herausfordernden und negativen Charaktereigenschaften. In der Familie sehe ich, wer derjenige ist, der immer alles rumliegen lässt und wer derjenige ist, der das Ganze einsammelt oder dann erinnert, dass Ordnung vorhanden sein muss. In der Familie sehe ich, wer der Pünktliche, aber auch wer der Unpünktliche ist und gerade dann, wenn man losfahren will, der noch irgendetwas erledigen muss oder irgendetwas holen muss oder sonst etwas. In der Familie sehe ich, wer strahlend umhergeht und wer einfach gerade schon wieder schlechte Laune hat. Warum auch immer. In der Familie sehe ich, wer mithilft und wer sich vor Hausarbeit drückt. In der Familie sehe ich, wer zuhört, wenn zum Beispiel die Frau den Tagesplan erklärt und man dann am nächsten Morgen irgendwie ganz nicht genau weiß, was jetzt wann ansteht und man zu spät aufgestanden ist. Nein, das ist uns nicht gestern passiert. Ich erlebe in der Familie, wer zu schnell mit seiner Stimme laut wird, zornig wird. In der Familie erlebe ich aber auch, wer manchmal rumzickt und sich schmollend zurückzieht und statt mit lautem Reden mit Ignoranz straft. In der Familie erlebe ich beides. Und das sind jetzt ein paar alltägliche Dinge, die, ich sage mal in Anführungszeichen, damit kann man schon irgendwie leben, aber es gibt auch so viele Familiengeschichten, wo eine deutliche Dramatik dahinter steckt. Scheidung, Entfremdung, Kontaktabbruch, Vernachlässigung, entzogene Liebe, körperlicher oder seelischer Missbrauch. Auch das prägt Familien. Auch das prägt Menschen, die in diesem Konstrukt aufwachsen, wie Gott es geschaffen hat. Dass wir und diese Welt innerhalb der Familie in so verschiedenen Dingen eben diese Freude und auch dieses Leid erlebt, ist kein Zufall, sondern wenn wir an dieses erste Buch Mose denken und an diese Geschichte rangehen, wo sich Josef abspielt, dann ist eigentlich dieses erste Buch Mose ein einziges Familiendrama. Von Anfang an bis zum Ende dieses Buches ist ganz oft ein Fokus, nämlich Streit, Sünde innerhalb dieser engsten Beziehungen, die Gott geschaffen hat. Es geht los in Kapitel 3 mit Adam und Eva nach dem Sündenfall, wo aus diesem, die zwei sollen ein Fleisch sein, auf einmal eine Entfremdung und Schuldzuweisung ist, im Sinne von, ich habe nichts falsch gemacht, aber du. Es ist diese Ankündigung Gottes, dass der Mann eigentlich ein liebevoller, freundlicher Leiter der Familie sein soll und seine Herrschaft nicht missbrauchen soll, aber gleichzeitig in der Familie diese Diskrepanz von wer wird in der Ehe das Sagen haben und wer findet seinen gottgegebenen Platz, dass das in diese Beziehung hineinkommt. Wir finden ein Kapitel später, wie die Sünde Mord in die Familie gebracht hat. Der erste Mord in der Geschichte war nicht der Nachbar von irgendwie nebenan, sondern es war der Bruder, der den anderen Bruder umgebracht hat, aus Neid. Wir lesen im ersten Buch Mose, wie aus welchen Gründen auch immer und Kultur hin oder her, Töchter ihren Vater Lot betrunken machen, um mit ihm zu schlafen, damit sie Nachkommen haben. Wie abartig. Wir lesen innerhalb der Familie, wie Männer Beziehungen zu nicht nur einer Frau, sondern mehreren Frauen eingehen, wie zum Beispiel Abraham mit Sarah und Hagar und wie aus dieser Mehrehe so viel Neid und Konkurrenz und Stolz heranwächst, was Gift für diese Beziehung ist. Wir sehen weiter bei Abrahams Nachkommen, bei Isaak, wie in seiner Familie, mit seinen Kindern, Jakob und Esau, dieses Thema der Bevorzugung hineinkommt. Das heißt, Isaak hatte Esau lieb und Rebekka hatte Jakob lieb. Na toll. Wunderbar, das ist mein Lieblingskind, das ist dein Lieblingskind. Wir finden, wie das so weit ging, dass dieser Betrug von Jakob an Esau auch eine Hinterlist mit seiner Mutter zusammen war, wie zusammen ihren Vater und ihren Bruder hintergehen und wie dann Esau den Plan fasst, wenn mein Vater gestorben ist, bringe ich meinen Bruder um. Dieses erste Buch der Bibel ist voll von Zerbrochenheit in dieser Welt und genauso auch in den Familien. Und diese Zerbrochenheit, die durch die Sünde in die Welt kam, macht eben auch nicht in der Familie Jakobs und seinen 12 Söhnen halt. Auch diese Geschichte ist ein Familiendrama. Und allein in unseren ersten 4 Versen finden wir schon folgende Punkte. Statt ehelicher Treue zu einer Frau finden wir hier bei Jakob unzüchtige Polygamie. Es heißt hier in Vers 2, am Ende, er war als Knabe bei den Söhnen Biljas und bei den Söhnen Silpas der Frauen seines Vaters. Super gemacht. Klasse Leistung, Jakob. Wir finden hier unzüchtige Polygamie statt ehelicher Treue. Wir finden hier statt einer väterlichen Fürsorge für alle seine Kinder eine unweise Bevorzugung. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne. Sag mal, Jakob, hast du nicht gelernt, was das in deiner Familie vorher gemacht hat? Kannst dich nicht an die Story mit deinem Bruder erinnern und bei deinen Eltern, wie das ist, so aufzuwachsen? Wir finden hier statt einem vorbildlichen Benehmen als Nachfolger von Abraham, Isaac und Jakob bei den Brüdern, dass am Ende von Vers 2 Josef brachte ihre üble Nachrede, ihren üblen Ruf vor ihren Vater. Statt einem vorbildlichen Benehmen finden wir hier Menschen, wo sogar die ganze Gegend und die Umgebung weiß so, oh, also das sind übrigens die 12 Söhne Jakobs. Und statt brüderlicher Liebe in Vers 4 finden wir brüderlichen Hass. Und da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Das ist der Startschuss des Volkes, dem Gott sein Versprechen gegeben hat. Aber genauso finden wir auch hier in dieser Geschichte, die Gottes Macht und Gnade nicht davor zurückschrecken, dass Menschen so viel Böses im Sinn haben, sondern wie es Josef am Ende von 1. Mose zusammenfasst, Gott hatte Gutes im Sinn und nicht einfach nur irgendwie mit irgendetwas etwas Gutem, sondern Josef bezieht es darauf und sagt, mit derselben Sache, wo ihr Böses im Sinn hattet, wo Menschen versagen und etwas Falschsachen machen, macht Gott aus derselben Sache etwas Gutes, weil das sein Plan war. Gott, wir finden genauso im ersten Buch Mose einen Gott, der in seiner Gnade und Allmacht über der Sünde und dem Versagen von Menschen steckt. Und dass der Segen, den er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat, bestehen bleibt und sich gerade in diesem familiären und menschlichen Versagen ausbreitet und groß wird. Und damit macht Gott auch hier in Genesis und in diesem Buch, im ersten Buch der Bibel, deutlich, was Römer 15, Vers 4 macht, wozu wir die Schrift haben. Nämlich, damit wir durch die Schriften Ausharren, Ermutigung und Hoffnung finden. Und das spendet auch unser Text. Neben all dieser Sünde, die wir hier finden, finden wir einen Gott, der das aushält. Wir finden einen Gott, der damit trotzdem seine Pläne verfolgt und sie an ein gutes Ziel bringt. Und wir finden hier einen Gott, der innerhalb von diesem Chaos das Leben strukturiert und Ordnung bringt, wie er es am Anfang gemacht hat, als er die Welt gemacht hat. Was finden wir hier im Text über Jakobs Familie? Ich habe die Punkte gerade schon angerissen und wir wollen sie etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir hatten diese Anmerkung in Vers 2 am Ende, dass Josef als Knabe bei den Söhnen Biljas und bei den Söhnen Silpas der Frauen seines Vaters war. Wer sind Bilja und Silpa? Wer damit aufgewachsen ist mit diesen Geschichten, da kennen wir eigentlich Jakob mit diesem, ja, als er eigentlich Rahel heiraten wollte und dann sein Onkel Laban ihn hinters Licht geführt hat und er dann doch Lea heiraten musste und wie es aussieht, hat ihm das dann nicht gereicht oder wie auch immer, aber da kamen noch andere Frauen weiter mit dazu. Woher kommen diese Bilja und diese Silpa? Einfach als Anmerkung, zu diesem Zeitpunkt lebte Rahel nicht mehr. Rahel starb bei der Geburt Benjamins. Rahel brachte zwei Söhne hervor, erst Josef, 8 Jahre später Benjamin. Bei der Geburt starb Rahel, aber Jakob hat diese zwei Frauen geheiratet, als Rahel noch lebte. Es geht viel weiter vorher zurück. Und zwar finden wir hier etwas, was schon die Vorgänger falsch gemacht haben, nämlich war Bilha die Magd von Rahel. Laban gab Rahel, oder das war damals so üblich, dass man eine Magd mitgab, die einfach die Frau innerhalb der ehelichen Pflichten und allem, was so anstand, unterstützen sollte. Und Rahel konnte zunächst keine Kinder gebären. Und dann kam sie auch auf diese glorreiche Idee zu sagen, weißt du, Jakob, nimm doch meine Magd Bilha auch zur Frau. Und die gebar ihm zwei Söhne. Wer ist Silpa? Silpa ist die Magd von Lea. Die hatte auch diese gute Idee. Lea bekam vor Rahel Kinder. Lea bekam 6 Söhne. Und dann hat sie aufgehört zu gebären und dachte sich so, oh, das ist aber keine gute Sache. Da sollen noch mehr Nachkommen. Und dann hat sie gesagt, okay, Jakob, weißt du was? Hier, nimm doch meine Magd Lea auch zur Frau. Meine Magd Silpa auch zur Frau. Und auch Silpa gebar 2 Söhne. Und so entstanden die 12 Stämme Israels. Das ist die Hintergrundgeschichte von Gottes Volk. Die Söhne Leas waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas waren Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, Gad und Aser. 12 Stämme Israels. Das ist der Startschuss vom Volk Gottes, wie er sich vorgenommen hat, seine Versprechen in diese Welt zu bringen und umzusetzen. Nicht, wie man sich denkt, oder? Das sieht nicht nach Elitefamilie aus. Das ist Patchwork. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gut. Das ist nicht zum Nachmachen. Das ist kein Vorbild. Das ist tragisch. Aber es ist Gottes Gnade dahinter. Gott sagt nicht, weißt du was? So nicht. Damit kann ich nicht arbeiten. Damit möchte ich arbeiten, weil ich damit etwas zeigen möchte. Kurz als eine Anmerkung, weil es an vielen Stellen im Alten Testament vorkommt und eben auch hier dieses Thema der Polygamie, mehrere Frauen im Alten Testament. Vielleicht könnte man meinen, Gott hat im Alten Testament kein Problem damit gehabt, weil das nicht konkret negativ kommentiert wird. Also wir finden hier nicht den Text, er war bei den Frauen seines Vaters, Bilhas und Silpa, und es war eine Sünde, dass Jakob sie überhaupt geheiratet hat. Das steht da nicht. Und wir finden an ganz verschiedenen Stellen im Alten Testament eben nicht in dieser Form konkret, dass es als eine Sünde bezeichnet wird. Aber, und das sind die 2 Anmerkungen dazu, erstens hat Gott in 1. Mose 2, Vers 24 schon die Grundlage für die Ehe gelegt. Er sagte nämlich, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Dieser Mann und seine Frau ein Fleisch. Da ist nicht Platz für noch jemand. Eins. Das ist die Grundlage, die Gott ganz am Anfang legte und das konnten sie wissen. Gott schuf den Menschen nicht für eine Mehrehe, sondern er schuf den Menschen als Mann und Frau, die in der Ehe ein Fleisch werden sollen. Und die zweite Sache ist, die Bibel stellt etwas nicht nur als falsch und blöd oder sündig dar, indem sie es konkret benennt, sondern was wir eben im Alten Testament finden, sind oft Geschichten. Und Gott nimmt sich nämlich Zeit, nicht einfach nur einen Vers zu nehmen und sagen, schaut mal, das ist Sünde, sondern er nimmt sich ganz viel Zeit, uns zu erklären, welche Probleme denn daraus entstehen. Und so zeigt 1. Mose und das Alte Testament an ganz vielen Stellen, dass es eine ganz dumme Idee ist, mehrere Frauen zu heiraten. Und dass es nicht das ist, was Gott sich am Anfang gedacht hat, nämlich durch den Neid, den Streit, die Konkurrenz, die Ausgrenzung, die Probleme und all diese Dinge, wo wir merken, wo sich von der Ordnung Gottes verlassen wird, kommt Chaos und Zerbruch ins Leben. So beschreibt das Alte Testament eben diese Thematik. Aber wir finden eben hier bei Jakob und diesem Startschuss der 12 Stämme Israels, diesem irdischen Volk Gottes, wo Gott so unglaublich viele Lektionen für sein Volk aus Juden und Heiden bereithält, diese Darstellung und diese Botschaft, mein Volk ist und war noch nie perfekt. Die Menschen, die ich zur Gemeinschaft und zu meinem Eigentum berufe und mit denen ich einen Bund schließe, sind nicht vollkommen. die sind Sünder und treffen so viele falsche Entscheidungen. In 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 steht: Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Schmäher noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. So geben diese Verse Hoffnung. Das ist der Bezug zum Neuen Testament. Und so können wir Mut fassen, wenn wir uns fragen, kann Gott mich noch gebrauchen? Kann Gott mich in diese Gemeinschaft zu ihm führen und dieser Gemeinschaft erhalten? Oder kann ich etwas tun, damit dieser Bund mir doch nicht gilt? Nein, das konnte Jakob auch nicht. Dieser Bund, dieses Versprechen Gottes an Abraham, Isaak und Jakob blieb bestehen, auch wenn er diese Sünden begann. Was erfahren wir noch über diesen familiären Hintergrund hier im Start dieser vier Kapitel? Wir erfahren von einer unweisen väterlichen Entscheidung von Jakob. Es heißt in Vers 3, und Israel, das ist der Name, den Gott Jakob gab, und es ist auch wieder ein Hinweis dazu, du hast diesen Titel, den du als mein auserwähltes Geschöpf bekommen hast, du sollst nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen, den verlierst du nicht, nur weil du falsche Entscheidungen triffst. Gott sagt dir ganz bewusst, dieser Jakob ist der Jakob, den ich zum Israel gemacht habe. Trotzdem. Aber wir lesen hier, dass dieser Jakob, der von Gott diese besondere Gnade erfahren hat, Josef mehr liebte als alle seine Söhne. Und damit eigentlich diesen gleichen Fehler machte, wie sein persönlicher familiärer Hintergrund war, wie er eben mit seinem Bruder Esau aufgewachsen ist, wo Esau mehr von Isaak geliebt wurde und Jakob mehr von seiner Mutter geliebt wurde. So, ich habe schon die nächste Zeile gelesen, während ich geredet habe. Und wir merken, wie hier diese Sünde, dieser Vers, der die Sünde heimsucht an den Kindern bis zur zweiten und dritten Generation. Die Sünde der Väter, die Sünde der Eltern prägt eine Familie, dass es manchmal mehrere Generationen braucht, wo an den Kindern dieselben Fehler gefunden werden, den schon ihre Eltern gemacht haben. Und Gott die Kinder für diese Sünde, nicht für die Sünde ihrer Väter, aber für diese Sünde genauso richten oder züchtigen wird, die Väter gemacht haben. Und das Gleiche finden wir eben hier bei Jakob. Und es war auch nicht die erste Situation, dass Jakob Josef mehr liebte und bevorzugte. Als Jakob losgereist ist von Laban, weil er seinem Bruder Esau entgegen, finden wir diese Stelle oder diese Beschreibung, dass er quasi seine ganze Familie, seine Nebenfrauen und alle, die schickt er vor und seine Kinder. Und wen lässt er ganz hinten? Rahel und Josef, seine Schätze. Die anderen aus der Familie, die können zuerst getötet werden, falls Esau es böse mit mir meint. Aber Josef und Rahel, was muss das in den Brüdern ausgelöst haben, oder? Wir sind das Kanonenfutter, aber dann gibt es ja noch den so geliebten Josef. Und ach, die Rahel. So unweise von Jakob, innerhalb seiner Familie eine Kluft zu schaffen, eine Trennung zu schaffen, die in den Brüdern von Josef Hass hervorruft. Hass und Ablehnung gegenüber ihrem Bruder, den Jakob gefördert hat. Wir finden in der Schrift nicht die Aufforderung, unsere Kinder nach einer Rangordnung zu lieben. Es heißt im Epheserbrief ganz konkret, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Gebt in eurem Umgang mit euren Kindern ihnen nicht einen Grund, zornig zu werden, zu hassen. Gebt ihnen nicht einen Grund dafür. Und nicht such dir aus, bei wem du, wie du deine Liebe unterschiedlich im Sinne einer Rangordnung verteilst. Ich weiß, jedes Kind braucht so seine Art im Umgang, aber wir verstehen, worauf das hier hinaus will. Damit spiegelt Jakob nicht einfach nur etwas wider, wo wir sagen, das ist uns noch nie passiert, oder? Jetzt mal abgesehen von der Thematik, ob man Kinder hat oder nicht oder wie man damit umgeht, wir lieben und bevorzugen in unserem Leben Dinge, die wir nicht lieben und bevorzugen sollten. Das machen auch wir. Wir kennen genauso Dinge in unserem Leben, wo Gott sagt, die Gewichtung und die Betonung, die du dieser Sache gibst, ist nicht in der Ordnung, die ich gedacht habe. Du liebst etwas in einer Weise, wie das nicht dazu, wie deine Liebe nicht dafür bestimmt sein sollte. Jakob macht eine Sünde, die genauso du und ich an so vielen Stellen machen. Jakob entscheidet sich, diese Zuneigung und diese Liebe zu seinem Sohn Josef in einer besonderen Weise sichtbar zu machen und dieser Liebe Ausdruck zu verleihen. Und zwar finden wir am Ende von Vers 3 die Tatsache, dass er Josef ein langes Ärmelkleid machte. Vielleicht habt ihr, wenn ihr an diese Geschichte denkt oder wenn es illustriert wird, einen so einen bunten Mantel vor Augen, so einen bunten Leibrock. In der hebräischen Übersetzung an dieser Stelle ist nicht von einem bunten Leibrock die Rede, sondern es geht hier generell einfach um ein langes Gewand. Aber der Grund, warum wir damit einen bunten Leibrock verbinden, ist, dass in der griechischen und der lateinischen Übersetzung vom Alten Testament hier dieses Wort, was langes Ärmelkleid oder dieses Wort vor Gewand schwer zu übersetzen ist, wo man versucht hat, irgendwie, was soll es deutlich machen? Dieses Wort soll nämlich Kostbarkeit deutlich machen. Dieses Wort soll einen königlichen Status deutlich machen. Es gibt eine Stelle im Alten Testament in 2. Samuel 13, Vers 18, wo es heißt, dass die Königstöchter so ein Gewand getragen haben. Das heißt, die aus einer königlichen Familie, die einen royalen Status hatten, die hatten haben so ein Gewand getragen. Dazu gehörte eben Kostbarkeit und dazu gehörte zu der Zeit eben auch, wo man sich nicht jede Woche eine neue Farbe aussuchen konnte oder einen neuen Beige-Ton, gehörte eben dazu, dass bunte Kleider besonders wertvoll waren. Und daher kommt dieser Zusammenhang oder diese Verknüpfung. Aber es heißt hier eben, es geht hier einfach um einen langen Mantel, aber der etwas ausgedrückt hat. Jakob hob damit Josef besonders ehrenvoll sichtbar hervor. Die anderen hatten nämlich nicht so ein Kleid. Hatten sie nicht. Und dieser besondere, wir können auch sagen, königliches Status von Josef gegenüber seinen Brüdern hat aus Jakobs seiner Sicht etwas deutlich gemacht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, diese Sache auch so zu interpretieren, dass er Josef darin sichtbar zum Erstgeborenen und zum Erbe der Familie erklärt hat, obwohl er nicht der älteste Sohn war. Er war zwar der Erstgeborene von Rahel, aber von der Reihenfolge nicht mal in der Top 3. Und Jakob trifft diese Entscheidung und er macht es hier eben sichtbar und stellt, und da so will ich das zusammenfassen, dieses Ärmelkleid sollte die größere Liebe Jakobs zu Josef als zu seinen Brüdern deutlich machen und ihm und darin seine Vorrangstellung als, können erklären, Erstgeborener und Führer, Erbe der Familie Ausdruck verleihen. Dass diese Tatsache die Brüder so geärgert hat, werden wir in der Predigtreihe noch erfahren, wenn es in Kapitel 37 weitergeht. Bevor sie Josef in die Grube geschmissen haben, haben sie das Kleid weggenommen. Das hätten sie nicht machen müssen. Du musst den nicht unbedingt nackt da reinschmeißen. Aber dieses, was das Kleid ausgelöst und deutlich gemacht hat, hat die so geärgert, dass sie sagten, das nehmen wir dir weg. Wir können das nicht aushalten, dich damit zu sehen. Und was dieses Kleid symbolisiert. Es wird später eine weitere Betonung finden. Also, was finden wir hier für eine harmonische und vorbildliche Familie? Was für eine schöne harmonische Kulisse, wie diese Geschichte Josefs startet, wie wir Jakob und seine Nebenfrauen kennenlernen. Dann ist es Gott aber auch wichtig, dass wir noch etwas mehr, und das ist der Fokus hier in dem Abschnitt, in Kapitel 37 wird 21 Mal das Wort Bruder verwendet oder Brüder. Das ist ein ganz besonderen Fokus, bekommt nicht nur Jakob und seine Nebenfrau, nicht nur Josef, sondern die Brüder Josefs, sein eigenes Fleisch und Blut und wie sie mit ihm in dieser Geschichte, in dieser Tatsache umgehen. Noch bevor wir die Reaktion der Brüder auf Josef kennenlernen, finden wir am Ende von Vers 2 ihren Ruf. Die Tatsache, was sie ausgestrahlt und ausgelebt haben. Es heißt nämlich am Ende von Vers 2, Josef brachte ihre üble Nachrede, ihren schlechten Ruf vor ihren Vater. Wir können jetzt zwei Dinge daraus machen. Wir können jetzt auf der einen Seite sagen, Alter, so eine Petze. Gibt's doch nicht, ey. Bist du derjenige, der zum Papa geht und sagt, guck mal, was die, der hat das, was die alles gemacht haben, damit du jetzt wieder dastehst? Es gibt diese Möglichkeit, diese Richtung einzuschlagen. Ich denke, das entspricht nicht dem Charakter der Geschichte, den Charakter Josefs, den wir in der Geschichte hier finden. Wir finden hier nämlich Josef eigentlich in der Geschichte einen tadellosen Charakter. Die Art und Weise, wie Josef in der Geschichte ab Kapitel 37 grundsätzlich präsentiert wird, ist rechtschaffen und tadellos. Im Kontrast finden wir aber ganz, ganz viele Verweise zu seinen Brüdern. Und deswegen, unter anderem deswegen, denke ich, dass folgender Ansatz besser ist, den wir dahinter lesen können. 10 Söhne, Benjamin sehen wir noch nicht dazu, 10 Söhne eines Vaters verhalten sich in einer Umgebung in einer so schlechten Weise, dass der komplette Ruf der Familie kaputt gemacht wird. Aber keiner traut sich, zum Haupt der Familie selber zu gehen. Alle lästern und reden nur darüber, wie blöd die sind und wie schrecklich die sind, aber niemand hat den Mut hinzugehen und Ordnung da reinzubringen, sondern alle reden nur im Hintergrund davon. Und dann gibt es aber einen, der, und wir dürfen nicht vergessen, Schamkultur, Ehre der Familie, Ruhm für das Haus. Da gibt es einen, der sagt, es ist mir nicht egal, wie mein Vater als Führer, als Haupt der Familie dargestellt wird von seinen Söhnen. Wenn 10 Söhne sich so verhalten, oh, werden die erzogen, werden die geprägt. Josef ist es nicht egal, sondern er ist derjenige, der nicht hintenrum tratscht, nicht zu irgendjemandem geht, sondern zum Haupt der Familie selbst. Und deswegen sehe ich darin oder denke, das entspricht diesem Charakter der Geschichte mehr, wenn wir da eine rechtschaffende Handlung Josefs sehen, der zum Vater selbst geht und sagt, Papa, wusstest du eigentlich, was deine Söhne machen und was damit zusammenhängt? Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich Josefs Brüder daneben verhalten, denn zu dieser wunderschönen Familie kam noch hinzu, dass zum Beispiel Ruben mit der Magd seines Vaters, seiner Stiefmutter Bilha, Ehebruch betrieben hat. Der hat mit seiner Stiefmutter geschlafen. Nicht gut. Es gehört genauso dazu, dass Simeon und Levi, weil eine Schwester von ihnen vergewaltigt wurde, aus Rache wird erst ein Bund geschlossen und sagen, okay, wir können Frauen und wir können untereinander Beziehungen schließen, Ehe führen, aber dann müsst ihr beschnitten werden. Und die machen einen Deal und die nutzen diese Beschneidung aus, nämlich am dritten Tag, und da heißt es, als alle Männer in Schmerzen lagen, kamen die und haben die komplette Stadt ausgerottet und massakriert. Aus Rache haben Simon und Levi alles Männliche in der Stadt umgebracht und geplündert. Ich finde es schon gut, wenn man für die Ehre seiner Schwester einsteht, aber das ist schon dramatisch. Alles Männliche umzubringen, egal ob sie was damit zu tun hatten oder nicht. Also wir merken, die Brüder Josefs, das ist schon vorher, die hatten einen ganz bestimmten Ruf. Das wussten die Leute. Und die Reaktion, warum ich das auch mit der Schamkultur verbinde, auf dieses Massaker von Simeon und Levi, von ihrem Vater, ist nämlich, dass er sagt, ihr macht mich schlecht in diesem Land. Ihr macht mich schlecht in diesem Land. Guck mal, ich bin so ein kleines Volk, die ganzen anderen Städte werden das hören. Was glaubt ihr, wie die mir jetzt begegnen werden? Oh, Jakob, herzlich willkommen. Bitte bringen uns nicht alle um. Also wir finden hier in dieser Geschichte die Brüder Josef als Sünder und eben aber Josef, der zum Haupt der Familie geht, zu seinem Vater und diese üble Nachrede weitergibt. Und wir finden eben am Ende von Vers 4 die Reaktion der Brüder auf Josef und auf die Tatsache, dass er vom Vater bevorzugt wurde, damit, dass es heißt in Vers 4, da hassten sie ihn. Und hier haben wir eine Auswirkung von Hass. Hass ist nicht nur, ich schreie dich an. Hass ist nicht nur, ich bin jetzt böse auf dich und füge dir Leid zu. Hass ist auch, ich ignoriere dich. Und sie vermochten nicht, ihn zu grüßen. Die konnten ihren Bruder nicht mal anschauen. Sie sind ihm aus dem Weg gegangen. Sie haben ihn gemieden. Sie konnten seine Gegenwart nicht aushalten. Kann man menschlich diese Reaktion nachvollziehen? Ich finde schon. Ja. War sie trotzdem falsch? Natürlich. Wir können, die Bibel sagt, der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir haben für unser Fehlverhalten immer aus unserer Sicht irgendwelche Gründe. Irgendetwas ist immer nicht so gelaufen, wie wir es gerne hätten und deswegen reagieren wir halt so, wie wir reagieren. Das entschuldigt aber nicht, wenn wir sündigen. Es ist keine Ausrede, schon bei Adam nicht. Ja, die Frau, die Schlange, du hast es falsch gemacht. Du hast deinen Bruder, du sagst ihm nicht mal Hallo, du grüßt ihn nicht, sondern meidest ihn. Das ist falsch. Egal, warum du denkst, dass du jetzt das Recht dazu hast. Was macht Jakob? Unser Text beschreibt nichts. Jakob macht nichts. Das ist einfach nur diese Beschreibung und das ist der Zustand. Wer macht aber etwas? Gott. Und diese Geschichte und dieser Startschuss gibt uns Hoffnung und Mut. Warum? Gott überlässt diese Familie nicht ihrem Chaos und ihrem Hass. Jakob und seine 12 Söhne sind immer noch Gottes auserwähltes Volk, dem Gott ein Versprechen, einen Bund gab, sie zu segnen. Nicht nur irdisch, sondern auch geistlich. Wie geht nämlich diese Geschichte weiter? Was macht Gott mit dieser Familie? Gott brachte ihnen bei, einander zu lieben, sich zu vergeben und sich zu versöhnen. Dieser Hass und dieser Chaos in der Familie ist der Start der Geschichte, aber nicht der Schluss. Im Laufe der Geschichte von Josef, wenn wir weiterlesen, finden wir einen Gott, der die Dinge und Geschehnisse nach seiner Vorsehung, seinen Zeitpunkten, nach seiner Art und Weise leitet und seinen Brüdern beibringt, sich in die Arme zu nehmen und zu küssen. Der beibringt, zu vergeben. Der seinen Brüdern beibringt, dass diejenigen, die Mordpläne hatten, jetzt bereit waren zu sagen, ich will ins Gefängnis, damit Benjamin da nicht rein muss. Das macht Gott mit dieser Familie. Gott gibt sie nicht auf. Gott bringt ihnen bei, sein Ebenbild zu sein, sein Wesen, sein Charakter wiederzuspiegeln, weil er es versprochen hat. Er hat einen Bund mit ihnen gemacht. Und dieser Bund zerbricht nicht, nur weil wir Fehler machen. Dieser Bund bleibt bestehen. Wie spiegeln diese ersten 4 Verse Gottes Wesen, Gottes Treue, Gottes Herrlichkeit wider? 2 Aspekte dazu. Erstens, das haben wir in Vers 1, eine Sache, ich bin froh für diesen Hinweis von Willi, wir haben davor uns ein bisschen getroffen, er hat mich ermutigt, diese 4 Verse komplett zu nehmen, so wie sie dastehen und auf jeden Vers einzugehen, weil so meine Grundhaltung schnell war, okay, Josef und Jesus und was sind die Parallelen, wir werden gleich dazu kommen, sondern jeder Vers hat hier seine Bedeutung, seinen Platz, seinen Grund und schaut mal, wie das anfängt. Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater als Fremder geweilt hatte, im Land Kanaan. Warum ist dieser Vers keine Kleinigkeit? Warum steckt in diesem Vers Gottes Größe? Wie kam Jakob in das Land Kanaan? Ein paar Kapitel vorher war er nämlich nordöstlich, außerhalb der Grenzen des verheißenen Landes in Assyrien. Der Ort heißt Haram. Dort außerhalb des verheißenen Landes, das Gott Abraham versprochen hat, bei seinem Onkel Laban. Da war er. Nicht im verheißenen Land. Was ist passiert, dass er überhaupt wieder zurückkam? Gott schaffte Versöhnung zwischen den Brüdern. Jakob rang mit Gott und wusste, wenn du mich nicht segnest, dann ist es aus. Aber Gott segnete ihn. Gott schaffte auch Frieden zwischen diesen Brüdern. Gott führte Jakob zurück an den Ort, wo gesagt wird, hey, das ist nicht der Ort, den ich für dich bestimmt habe. Ich habe euch dieses Land als Familie verheißen und in diesem Land sollt ihr wohnen. Die Tatsache, dass Jakob im Land Kanaan lebte, beruhte nicht auf seiner Treue, seiner Aufrichtigkeit, sondern aufgrund seiner Hinterlist ist er überhaupt da rausgekommen. Er war es, der seinen Bruder hintergangen hatte. Er war es, der seinen Vater hintergangen hatte mit seiner Mutter und seinen Bruder dazu brachte, ihn zu hassen, dass er überhaupt fliehen musste und nicht in der Gegenwart sein konnte aus Todesangst. Das hat Jakob gemacht. Gott hat aber andere Pläne. Gott sagt, mein Volk, wenn es etwas tut, dass es von dem Ort wegkommt, wo es eigentlich sein soll,
dann führe ich es wieder zurück. Ich bringe es dorthin, wo es sein soll. Das ist so eine Ermutigung. Wir können in Gottes Bund als Kinder Gottes, wir gehen manche Irrwege. Wir gingen manch oft umher wie Schafe in die Irre. Aber Gottes Bund ist sein Versprechen, uns immer wieder an den Ort zurückzuführen, wo wir hingehören. Den Ort, den er für uns bestimmt hat. Und das Gleiche sehen wir hier vorgeschattet im ersten Buch Mose bei Jakob. Er lebte im Land Kanaan, weil Gott ihn dorthin geführt hat, weil Gott Versöhnung geschaffen hat. War es richtig, wie Jakob sein Erstgeburtsrecht bekommen hat? Nein. War es Gottes Plan von Anfang an? Ja. War es richtig, dass Jakob Josef mehr liebte als alle anderen Söhne? Nein. War es Gottes Plan von Anfang an? Ja. Es war Gottes Plan von Anfang an und Gott gebraucht, und ein bisschen Spoiler muss sein in dieser Geschichte, wir müssen ja nicht so tun, als ob wir es nicht kennen, Gott gebraucht all diese sündigen Umstände, damit Josef zur richtigen Zeit an die richtigen Leute verkauft wird, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort kommt, zur richtigen Zeit in die richtige Position und Stellung kommt, damit Gott sein Volk vor einer weltweiten Hungersnot am Leben erhält und alle Nationen bei diesem Sohn Leben finden können. Und was gebraucht Gott dafür? Eine unweise Entscheidung eines Vaters und den Hass der Brüder. Gottes Macht und Souveränität, seine Gnade stehen über dem Bösen, das wir tun. Und es ist Gottes Macht, Souveränität und seine Vorsehung, die eben Jakob an diesen Ort brachte. Ich muss einmal ganz kurz hier nochmal reinschauen. Wir finden hier noch eine weitere Anmerkung in Kapitel 1, in Vers 1. Es heißt nämlich, und Jakob wohnte im Land, in dem sein Vater als Fremder geweilt hatte, im Land Kanaan. Und hier haben wir eine Anmerkung, die eben uns das Neue Testament erklärt, warum als Fremder? Es hat nicht einfach nur den Hintergrund im Sinne von, ja, die waren halt noch nicht dort in der Überzahl oder und deswegen halt Fremde, sondern der Grund, warum, was uns Hebräer Kapitel 11 erklärt, warum Abraham und Isaak und Jakob in dem Land der Verheißung unter anderem in Zelten lebten und keine Städte bauten. Der Grund dahinter war, dass sie wussten, auch wenn es hier ein irdisches Versprechen Gottes gibt, ist dieses irdische eines Landes, ist dieses irdische Versprechen Gottes ein Hinweis auf ein ewiges himmlisches Vaterland. Und das ist das, was wir uns hier in der Gemeinde eben schon oft in Hebräer 11 angeschaut haben, wenn ihr es nachlesen wollt. Sie haben eine Stadt erwartet, die Gott baut und nicht sie. Sie haben ein Vaterland gesucht, wo sie wirklich zu Hause sein werden, nicht mehr Fremde. Sie haben nach einem besseren, einem himmlischen Ort getrachtet. Und deswegen waren sie in diesem Land Fremde. Denn, und das ist nämlich das Entscheidende, und dass diese Linie, die die erste Mose zieht, außerhalb des Gartens Edens sind wir Menschen immer Fremde und Pilger. Der Ort, für den wir geschaffen wurden, ist die Gegenwart und die Beziehung zu Gott. Und wenn wir nicht an diesem Ort sind, sind wir immer im Exil, immer Fremde, weil das unsere Bestimmung, unser Zuhause ist. Dafür sind wir geschaffen. Was nützt einem, und das hat Jakob sicherlich gewusst, was nützt einem ein irdisches Land, wenn deine Söhne sich hassen und umbringen? Nix, ganz ehrlich. Wir kennen das, wir fahren einen Familienausflug, schöner Urlaub, sonst etwas. Oh, schlechte Laune, oh, Streit, oh, hier Undankbarkeit. Toll, 200 Euro ausgegeben für miese Laune. Nützt nichts. Wir können... Ein schöner Ort ist dann ein schöner Ort, wenn Liebe und Harmonie herrscht. Und deswegen warten wir ein himmlisches Reich, in dem Gerechtigkeit wohnt. Und diese Erwartung hatte auch Jakob. Er wusste, auch wenn ich hier irdisch an diesem Ort bin, an den Gott mich zurückgeführt hat, und da sollte er sein, wusste er, Gott hat mehr vorbereitet. Und Gottes Bund ist größer als diese Landesgrenzen. Gott hat etwas Größeres damit vor. Was ist ein weiterer Aspekt der Treue Gottes? Wir finden in Vers 2 diesen Hinweis, dies ist die Geschichte Jakobs. Und wir können dies in die Geschichte, das ist ein Wort, das in 1. Mose an mehreren Stellen vorkommt. Es ist eigentlich im Hebräischen Toledot, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber man kann auch sagen, dies sind die Geschlechter Jakobs. Und es ist ein Hinweis Gottes in 1. Mose, der immer wieder kommt aus einem Grund, nämlich der Linie des Messias zu folgen. Wir finden in 1. Mose immer wieder, also als Geschichte oder als Geschlechter übersetzt, dies ist die Geschichte Noahs. Dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs, die Geschlechter Sems, die Geschlechter Terachs, die Geschlechter, woraus Abraham folgte, die Geschlechter Isaaks und jetzt eben hier die Geschlechter Jakobs. Gott gibt hier einen Hinweis in diesen ersten vier Versen mit dieser Bezeichnung, nicht einfach nur um zu sagen, ah, lass uns mal anschauen, was so mit Jakob passiert ist und was die alles so Nettes auf dieser Erde erlebt haben, sondern die Grundlinie, was wir uns eben in der letzten Predigt und auch schon vorher angeschaut haben, ist, wie geht diese Linie des Messias weiter? Das ist nämlich der Grund, warum Jakob überhaupt Geschlechter hat, warum er überhaupt Kinder bekommen hat. Abraham, und das ist ein Wunder, wie hat es angefangen? Abraham und Sarai konnten eigentlich keine Kinder bekommen. Dann gab Gott ihnen Isaak. Aus Isaak entstand Jakob und aus Jakob entstanden die 12 Stämme Israels. Warum? Durch ein Wunder Gottes. Weil Gott im Hintergrund dieses Versprechen erfüllen wollte, dass ein Nachkomme kommen wird, der Segen für alle Nationen bringen wird. Der Grund für die Geschlechter Jakobs ist eben Gottes Versprechen. Und das Ziel, warum Gott ihm Kinder schenkt, ist, dass Gott diesen verheißenen Nachkommen in die Welt bringen wollte, den Retter, der Schlange den Kopf zertritt. Und deswegen ist auch dieser Vers 2 ein Hinweis davon, Gottes Versprechen von 1. Mose 3, 15 läuft immer noch weiter. In all diesem Chaos, das auch diese Familie erreicht hat, steht Gottes Plan, einen Sohn in die Welt zu bringen, der Schlange den Kopf zertritt. Und jetzt erfahren wir eben auch in der Geschichte Josefs weitere Aspekte und Facetten, was das Leben dieses Nachkommens kennzeichnen wird und was in seinem Leben deutlich werden wird. Wir wissen noch nicht, dass der Messias aus Juda kommen wird. Das erfahren wir erst viel, viel später. Aber was Mose hier machen will, in der Art und Weise, wie er es aufschreibt. Auf wen hättet ihr eure Karten gesetzt? Ich hätte auf Josef getippt. Was er hier am Anfang deutlich macht, in der Art und Weise, wie er Josef darstellt als rechtschaffen, als geliebter Sohn, als derjenige, der königliche Würde, eine Vorrangstellung und Erstgeburtsrecht bekommt, als derjenige, der aber von seinen Brüdern gehasst und abgelehnt wird. Ich hätte auf Josef getippt. Gott löst es später auf, weil Josef ist nicht der Messias, aber sein Leben zeigt, was sich in Jesus Christus erfüllt. Und das ist eben in diesem Hintergrund der Sünde und des Versagens der Familie, in dieser Hoffnung durch die Treue und die Führung Gottes, steckt nämlich noch viel konkreter, wodurch Gott Segen in diese Familie und in diese Welt bringen möchte, nämlich durch den Retter, der von Josef vorgeschattet wird. Worauf achtet Gott hier? Was erfahren wir über Josef? Wir erfahren von Josef in Vers 2, dass er, wie seine Brüder, aber so auch er, ein Hirte war, der die Herde weidete. Gott gebraucht in der Schrift an verschiedenen Stellen besondere Führer und Leiter seines Volkes, wo er deutlich macht, sie sind als Hirten gestartet. Wir haben es genauso bei Mose, der 40 Jahre war in Ägypten, dann war er 40 Jahre lang Schafhirte, dann hat er 40 Jahre lang das Volk Gottes geführt. Er war ein Hirte, den Gott gebrauchte, um sein Volk zu leiten. David, ein nächsten riesengroßer Meilenstein, wo die Bibel deutlich macht, wer war er? Ein Hirtenjunge. Als was wird unser Heiland beschrieben? Als der gute Hirte. Der größer ist als Mose. Der besser ist als David. Und der genauso auch besser und größer ist als Josef. Was erfahren wir noch hier über Josef? Wir erfahren, dass seine Brüder ihn hassten und nicht vermochten, ihn zu grüßen. Und diese Bosheit wird später weiter ausgeführt. Schaut mal, was wir über unseren Herrn erfahren. In Johannes Kapitel 1, das ist jetzt der Teil der Predigt mit Parallelstellen. In Johannes Kapitel 1, Nicht, dass es davor auch Stellen gab, die man aufschlagen konnte, aber hier an dieser Stelle wollen wir dieses Mittel verwenden. In Johannes Kapitel 1, Vers 11 heißt es von unserem Herrn, von Jesus: Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus Christus als der gute Hirte, der in die Welt gekommen wird, als Welt gekommen ist, wird als derjenige beschrieben, der unter sein Volk kam. Er war ein Jude. Unter seine Brüder, unter sein Fleisch und Blut. Und diejenigen, die ihn eigentlich am besten kennen müssten, die wussten, wie er ist und wer er ist, nahmen ihn nicht an. Sie glaubten nicht an ihn. Wir lesen es genauso in Johannes Kapitel 7, Vers 4 und 5. Johannes Kapitel 7, Vers 4 und 5. Ich lese ab Vers 4b. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Die Brüder Jesu nahmen ihn nicht an. Er hatte auch leibliche Geschwister. Ihre erste Reaktion war nicht: Was für eine Gnade, Bruder des Heilandes zu sein. Glaubten nicht an ihn. Sie sahen ihn nicht als den an, was Gott über ihn ausgesprochen hatte. Für ihn war er halt ein Bruder. Was tat Jesus? Wir lesen von Josef, dass er die üble Nachrede der Brüder vor seinen Vater brachte. Schaut mal hier weiter in Vers 7, in demselben Kapitel Johannes. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Jesus war selber derjenige, der, auch wenn er den Menschen in so viel Gnade und Barmherzigkeit begegnete, nicht die Wahrheit krumm machte, trotzdem auch damit konfrontierte, wo Sünde vorhanden ist, wo Schuld vorhanden ist. Er zeugte von der Welt, dass ihre Werke böse sind. Und was war die Reaktion der Welt darauf? Dich hassen wir dafür. Wir hassen es, dass du uns zeigst, was wir falsch machen. Wir hassen es. Wir hassen dich dafür. Es wird weiter in Johannes ausgeführt, wie Jesus sagt: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und später heißt es sogar, dass sie, die Welt, ihn ohne Ursache gehasst hat. Er hat ihnen eigentlich keinen Grund dafür gegeben. Er hat ihnen nicht etwas vorgelebt, wo sie sagen konnten: Schau mal, und deswegen. Er hat nichts dafür getan. Was erfahren wir noch über Jesus? Josef wird als einer beschrieben, der ein langes Gewand bekommen hat. Wenn wir in die Offenbarung gehen, in Kapitel 1, wird die Offenbarung Jesu Christi beschrieben in Vers 5 zum einen: Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist. Wir haben genauso, Josef brachte ihre üble Nachricht, er war Zeuge, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Wie wird Jesus beschrieben? Er ist der Erstgeborene, er hat die Vorrangstellung in der Auferstehung und in allen Dingen. Er ist der König der Könige. Er ist der, der diesen Mantel, diesen königlichen Mantel trägt und bekommt. Schaut mir nämlich in Vers 13. Und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Johannes offenbart Jesus hier ganz bewusst nicht mit irgendeinem Gewand, sondern mit einem langen Gewand. Mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht, als den König, als den Erstgeborenen. Jesus Christus, und wir werden es, wenn wir das Leben Josefs und das Leben Jesus weiter gegenüberstellen, merken, wie auch dieser ein Gewand und ein Mantel an ganz verschiedenen Stationen in ihrem Leben eine relevante Bedeutung hat. Und das Neue Testament stellt uns eben vor, so wie Jakob einen geliebten, auserwählten Sohn war, der als zum Erstgeborenen bestimmt war, eine Vorrangstellung bekommen hatte, so erklärt uns die Schrift, dass Gott einen erstgeborenen, geliebten Sohn hat, der über allem steht, nämlich Jesus Christus, damit er, nach Kolosser Kapitel 1, in allem den Vorrang habe. Und als dieser erstgeborene Sohn, der zum Herrscher über alles auserkoren schon immer war, aber die Bibel beschreibt eben auch diese eine Einsetzung. Wir haben es im Psalm 2 heute gelesen: Habe ich nicht meinen König eingesetzt auf Zion? Auch wenn Jesus als Gott schon immer Herrscher und König war und ist, beschreibt die Bibel, dass eine Einsetzung Gottes stattgefunden hat, wo er es ihm bewusst zuspricht und übergibt. Und als dieser erstgeborene, besonders gekleidete Sohn ist er nach Matthäus 3, könnt diese Stelle auch gerne aufschlagen, Matthäus Kapitel 3, Vers 17. Wir sind hier bei der Taufe von Jesus und wir finden hier dieses Zeugnis aus dem Himmel, eine hörbare Stimme, die sagt, Matthäus 3, Vers 17, siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott gibt hier ganz bewusst dieses Zeugnis, dass Jesus sein geliebter Sohn ist, der einen besonderen Fokus seiner Liebe bekommt. Und die Leute, die das hörten und das Alte Testament kannten, mussten hellhörig werden. Es gibt nämlich, abgesehen davon, zwei Stellen, wo ein geliebter Sohn beschrieben wird in dieser Weise. Beide in 1. Mose. Bei der Opferung Isaaks, wo bewusst gesagt wird, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und bring ihn an diesen Ort, wo Gott dann die Verheißung gibt, dass Gott an diesem Ort ein Lamm ersehen wird. Wir finden genauso dann Josef als den geliebten Sohn des Vaters. Und jetzt hört dieses Volk diese Stimme aus dem Himmel und alles muss klingeln und sagen, was ist letztes Mal passiert, als es einen geliebten Sohn gab? Was ist passiert? Auch wenn er abgelehnt wurde, wurde durch diesen Sohn Rettung für ein Volk und alle Nationen geschaffen. Gott macht es so deutlich und macht es sichtbar und sagt, dass er ist derjenige, auf den alle Vorschattungen hinlaufen, er ist jetzt dieser Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, der Rettung bringen wird. Aber was ist die Reaktion auf diesen Sohn? Er wird gehasst. Er wird abgelehnt, aber alles nach dem Plan Gottes, weil Gott sich vorgenommen hat, das Böse der Menschen zum Guten zu gebrauchen und zu wenden. Und Gott ließ diese Geschichte von Josef in 1. Mose in dieser Weise niederschreiben und gestalten, damit eben deutlich wird und alles darauf hinläuft, auf seine Gnade, seinen Bund, den wir in Jesus Christus haben. Und diese vier Verse als Startschuss zur Geschichte Josefs machen deutlich, dass es Rettung und Leben vor dem Tod in einer Welt, die von Sünde kaputt gemacht wird, erstens aufgrund von Gottes Verheißungen und seiner Allmacht gibt und nicht aufgrund unserer Tugend. Und zweitens, dass diese Rettung durch einen geliebten, auserwählten und gehassten Sohn zu den Menschen kommt. Josef und Jakob und all diese Zusammenhänge, und deswegen ist beides eben wichtig. Auf der einen Seite finden wir hier menschliche Sünde. Aber auf der anderen, also, und das haben wir uns angeschaut, auf der anderen Seite finden wir aber eine Vorschattung Gottes, die ein Schatten von dem Eigentlichen, von dem Besseren ist. Und deswegen finden wir genauso in den Parallelen, die zwischen Josef und Jesus stehen, dass Jesus größer und besser ist. Und dass, wenn Gott dieses Eigentliche erfüllt, er noch einmal anders darum umgeht. Wir lesen von Jakob, dass er Josef, ich nenne es jetzt mal, aus willkürlichen Gründen geliebt hat. Er hat sich einfach für ihn entschieden. Und es war eine unweise Entscheidung. Wenn die Bibel diese Liebe Gottes zum Sohn Jesus Christus beschreibt und offenbart, dann ist es keine Liebe, auch wenn Jesus der Kostbarste, der Erstgeborene, der Herrlichste ist, dann ist es aber keine Liebe, die dich und mich von unserem himmlischen Vater trennen muss, sondern eine Liebe, die uns vereint. Wir lesen im Johannesevangelium folgende Stellen. In Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 35 und 36 heißt es, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Mit welchem Ziel? Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber an dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wenn Gott in Jesus Christus eine besondere Liebe beschreibt, eine Liebe, aufgrund der er alles in seine Hand gibt, dann beschreibt er aber ein Ziel hinter seiner Liebe, nämlich nicht Tod, Hass und Entzweiung, sondern eine Liebe, durch die wir in Christus Leben finden aus Glauben. Das finden wir in Gottes geliebten Sohn. Er trennt uns darin nicht von sich, sondern seine Liebe zum Sohn soll uns Leben spenden und uns vom Zorn Gottes befreien. Genauso in Johannes Kapitel 10, in Vers 17, als Jesus als eben dieser gute Hirte beschrieben wird, der sein Leben für die Schafe lässt, heißt es in Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Die Liebe Gottes zu seinem Sohn Jesus Christus ist nicht einfach nur eine Liebe, die ihn von uns absondert, sondern eine Liebe Gottes, wo sagt, wisst ihr, warum ich so verliebt in meinen Sohn bin? Weil schaut mal, was in seinem Leben, schaut mal, was er für einen herrlichen Charakter hat. Er ist bereit, sein Leben zu lassen für die Menschen, die ihn hassen. Und er ist derjenige, der sein Leben wieder nimmt. Und deswegen bin ich so verliebt in ihn. Deswegen liebe ich ihn so sehr, weil Jesus willentlich sich dafür hingegeben hat. Und in Johannes 17, Vers 23 heißt es, da sagt Jesus, Vers 22 und 23, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, wieder diese Verknüpfung, ein Gewand, Erstgeborene, ein Erbe, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Jesus als Erstgeborener teilt. Jesus sagt, das, was der Vater mir gegeben hat, das gebe ich weiter, aus meiner Liebe. Ich in ihnen und du in mir, damit sie eins in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus als der Größere und Bessere und Gott als der Größere und Bessere ist nicht einfach nur einer, der seinen Sohn liebt und bevorzugt und Trennung schafft, sondern die Bibel sagt uns, diese kostbare und ewige Liebe, die Jesus galt, schenkt Gott allen, die zu Jesus gehören. Gott macht keine Unterschiede. Obwohl Jesus das Recht dazu hätte. Jesus sagt, Gott, mein Vater, liebt euch so, wie er mich geliebt hat. Er hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, damit wir Erlösung haben. Und in dem Geliebten, nach Epheser 1, Vers 6, finden wir Gnade. Jesus ist größer und besser. Josef und all diese Dinge schatten uns etwas vor und weisen auf diesen größeren, diesen eigentlichen Retter hin. Und genauso finden und gleichzeitig ist das Eigentliche das, was Jesus gemacht hat. Wir finden, wenn wir das Leben Jesu anschauen, und ich komme jetzt zu meiner letzten Seite, offiziell. Wir finden in Jesus nicht jemanden, der sich in der ewigen Liebe seines Vaters als königlicher Herrscher und Erbe aller Dinge ausgeruht hat. Wenn wir Jesus anschauen, ist nicht ein Jesus, der sagt, ja gut, ich bin ja schon in der ewigen Herrlichkeit. War ich von Anfang an und mir geht es hier ganz gut. Sondern, wenn wir Jesus als den größeren und besseren Josef anschauen, dann finden wir einen geliebten, auserwählten und erhöhten Sohn, der bereit war, sich am Kreuz der Fürsorge und Zuneigung seines himmlischen Vaters zu entziehen. Das hat Josef nicht gemacht. Das hat auch Josef nicht bewusst gemacht. Alles, was mit Josef passiert, passierte mit ihm. Jesus tat alles willentlich. Jesus wusste, was er von Ewigkeit her bei seinem himmlischen Vater genießt, wie er ihn in Herrlichkeit gekleidet hat und wie er ewige Anbetung von Engeln, Myriaden von Engeln genießt. Aber er sagt, ich bin bereit, mein Gewand abzulegen. Ich bin bereit, dass man es mir wegnimmt. Ich bin bereit, ans Kreuz zu gehen und ein Fluch zu werden, damit der Segen Abrahams in Christus zu allen Nationen kommen kann. Damit in mir als diesem verheißenen Retter dieser Bund, dieses Versprechen der ewigen Liebe Gottes allen gelten kann, die glauben. Jesus ist dieser verheißene Nachkomme und Retter. Die Frage, oder eine Frage, mehrere Fragen, die sich uns stellt, nach diesem Text ist zum einen: Liebst du Jesus oder hasst du ihn? Wie reagierten die Brüder auf Josef? Wie reagieren wir auf Jesus? Begegnen wir Jesus oder wollen wir ihn nicht grüßen? Wollen wir ihn meiden? Glauben wir an ihn und ehren ihn als derjenige, der er ist und was Gott ihm zugesprochen hat und was wir von ihm haben können? Erwarten wir im Vertrauen auf ihn den Segen, den Gott uns verheißen hat, den himmlischen Segen, oder zögern und zweifeln wir im Unglauben und lehnen ihn ab? Dieser Text, dieser Abschnitt, das Wort Gottes will uns ermutigen, all unsere Hoffnung auf Jesus zu setzen, auf den Gott zu setzen, der seinen erstgeborenen, geliebten Sohn in die Welt gesandt hat. In unserer zerbrochenen Welt, in dem Chaos unserer Familien, in den Herausforderungen und Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstehen, zu sagen: Jesus, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Messias, er ist der Geliebte des Vaters, in dem ich alles habe, was der Vater auch ihm geschenkt hat. Und ja, ich habe mich voll auf die Predigt gefreut, und weil es einfach schön ist zu sehen, wie Gott hier in diesen ersten vier Versen so viele Dinge schon über sich und das Evangelium deutlich macht. Und wir wollen jetzt diesem großen Gott und unserem Retter Jesus Ehre bringen, ihn anbeten, das Lobpreis hier mit nach vorne kommen. Wir dürfen gerne schon aufstehen und dann das Lied Heilig für immer zusammen singen.